zweite Erinnerung. Das Haus mit einem Walnussbaum vor der Tür, unter dem ein Pferd stand, das niemand zu sehen vermochte. Das Pferd war tatsächlich Eriks zweite zurückgekehrte Erinnerung. Doch auch nach fast einem Sommermonat blieb die Zeichnung vom Pferd unter dem Walnussbaum vor dem Posthaus die einzige Erinnerung in Odnoga, die bis dahin zurückgekommen war. Zumindest schien er nach etlichen Schnäpsen in Odnogas Küchen auf der Suche nach dem Vermissten fündig geworden zu sein.
Das ging schnell.
Fast zu schnell, würde ich sagen.
Erik war ein geborener Meistererzähler. Am Ende eines Besuchs in dem bewohnten Häuschen sagte er zum Dank für die Gastfreundschaft stets etwas, das er sich selbst beigebracht hatte, um in seinem Gefängnis zu überleben. Das Paradies ist immer da, wo du bist. Dieser Satz öffnete eine Tür zu den Herzen der Bewohner Odnogas und öffnete sie bei seinem nächsten Besuch stets ein Stück mehr. Ihre Offenheit gab ihm Antworten, die Erik bei seiner Ausgangsaufgabe jedes Mal ein Stück weiterbrachten. Er musste dafür nur nach dem kleinen Paradies fragen, das er in Odnoga erkennen konnte. Das Paradies, das einst um alle herum bestanden hatte. Vor dem Krieg. Und schon sprudelte es aus den Bewohnern heraus wie eine reaktivierte Quelle. Als wären ihre Geschichten ausgetrocknet gewesen, wie das Wasser des versiegten Brunnens auf dem Marktplatz. Sie erzählten von Vereinen und Traditionen, vom Fischen und Jagen, von Kneipen und Geschäften, von der Schule, den Lehrern und Lehrerinnen, Helden und Heldinnen und von einem Jungen, der sich 1944 für die letzten Kinder von Odnoga in einen Geschichtenerzähler verwandelt hatte, um für sie die Schatten des Krieges zu vertreiben.
War das der Auserwählte? Wo wohnte der Junge? Lass mich raten, im Haus gegenüber der Post?
Richtig, er hatte genau im Haus gegenüber der Post gewohnt, in dem noch immer auch diese Alisha lebte. Er war nur 2 Jahre älter gewesen als Erik bei seiner Ankunft. Er hieß Zacharia und Alisha war seine Großmutter.
Unglaublich, dann war das Eriks Bruder und nicht der Gesuchte? Aber warum hat Erik erst über Erzählungen von ihm erfahren? Hat er ihn nicht getroffen, wenn er gegenüber vom Posthaus wohnt?
Wie gesagt, gewohnt hatte. Es waren nur noch seine Erinnerungen in Odnoga, wie sein Name Zacharia. Das bedeutet Erinnerung in vielen Sprachen. Er wurde meist aber nur Zack genannt. Zack hatte die Fähigkeit, sich in Figuren zu verwandeln, von denen er gerade erzählte. So konnte er die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven erleben, was ihn weltkritisch machte und wohl auch so erzählen ließ. Am liebsten Piratengeschichten. Vornehmlich aus Louis Stevensons Schatzinsel. Und wenn er dies für die Kinder getan hatte, schienen sie die Figuren des Meistererzählers Stevenson leibhaftig zu sehen. Sie hatten vor allem den Schiffsjungen Jim Hawkins geliebt, in den sich Zack stets verwandelt hatte, wenn er die Geschichten der Schatzinsel vortrug. Denn er beschrieb besonders diesen jungen Helden mit Humor. Sogar das Pferd im Vorgarten des Posthauses lachte darüber gern und oft. Niemand wusste, wer die Geschichten geschrieben hatte, von denen Zack erzählte. Und einige dachten sicher, Zack hätte sie selbst erlebt. Nur seine Mutter hatte ihn zurückhalten können, nicht zu viel zu erzählen. Den Dörflern zufolge vermutete Zacks Mutter überall Ohren, die nicht zu viel hören sollten. Denn das Wissen, mit dem Zack die Geschichten bereichert hatte, kam aus verbotenen Büchern und Erzählungen seiner Großmutter, die aus Bessarabien stammen sollte.
Was ist denn nun mit diesem Zack passiert?
Zuerst war Zack ganz einfach verschwunden. Er versteckte sich vor denen, die Wissen als feindlich ansahen und Wissende verfolgten. Und was Erik betrifft? Er hatte ihn zwar nicht mehr persönlich angetroffen, aber stand oft in seinem Vorgarten unter dem Walnussbaum neben dem Pferd, schloss die Augen und stellte sich vor, wie sein Bruder Zacharia im Garten saß und den Kindern Geschichten erzählte. Zack musste dort den Kindern in Eriks Vorgarten so lebendig von der Schatzinsel erzählt haben, dass seine Präsenz noch immer lebendig zu spüren war, So begeistert berichteten es auch die offenherzigen Frauen und Männer in ihren Küchen und Werkstätten. Eine ganz mutige bat Erik sogar, in Otnoga zu bleiben, um Zacks Geschichten weiterzuerzählen.
Hat sich denn Erik nicht irgendwann getraut, Alisha mal zu sagen, dass sie seine Großmutter ist und Zack sein Bruder und so?
Nein. Er wusste jetzt zwar, wer seine Familie war und lernte ein wenig von seinem Leben in den Pomerellen kennen, konnte sich aber immer noch an nichts davon erinnern. Außer an das Posthaus mit dem Pferd unter dem Baum. Ich glaube, Erik genoss ganz einfach sein neues Leben mit all dem, was er nun über seine Familie kannte, und wollte sich gar nicht erinnern, aus Angst, dass seine Reise dann vorbei gewesen wäre. Leider bestand immer die Gefahr, in einen anderen Ort versetzt zu werden. Durch ein neues politisches Konzept konnten Postboten, Pfarrer und Gutsverwalter von heute auf morgen ausgetauscht werden. Die Gemeinden durften sich nicht an Postboten, Pfarrer und Gutsverwalter gewöhnen. Alisha schimpfte als eine der wenigen öffentlich. »Sie kontrollieren uns im Krieg wie im Frieden, wie Marionetten. Das Leben ist kein Theater und wir sind keine Puppen. Wir leben, genauso wie Tiere, Bäume, der Himmel und das Meer«, sagte sie oft und gern, laut und leise. Der Einfluss auf die Kinder im Dorf hatte Zack gezeigt, dass Erzählungen die Gegenwart und auch die Zukunft verändern können. Durch diejenigen, die Zacharias Wissen teilten. Doch an der Gegenwart des Krieges konnten auch seine Erzählungen irgendwann nichts mehr verändern. Erik erfuhr im Dorf von Janusz, dass Alisha schon Anfang 1944 versucht haben soll, Zacharias aus dem Dorf zu schaffen, bevor ihn die Handlanger der Grauen in die Armee holen konnten. Alisha hatte aber nur so getan, als hätte sie Zack aus dem Dorf geschafft. Zack selbst verließ nur einen Vormittag das Dorf und kehrte mittags als Fremder nach Otnoga zurück, um sich hier vor dem Krieg zu verstecken. Sie hatte auf die alte Formel gehofft, dass die Kontrolleure nicht dort suchen würden, wo es am offensichtlichsten war, im Posthaus seines Heimatortes. Der Fremde, in den Zack sich mit ungewohnter Kleidung verwandelt hatte, aufgrund seines langen weißen Barts und des großen Huts mit Feder dran, wurde nur von den Kindern enttarnt, denn sie sahen in ihm immer noch den Piraten aus Zacharias Erzählungen.
Allerdings jetzt wohl eher einen alten Piraten, oder?
Unterschätzt die Kinder nicht. Die Schatten im Dorf hatten gemunkelt, es wäre ein Partisan. Die Alten hatten aus ihm einen Geist gemacht, weil er nie im Dorf zu sehen war, sondern stets in der Post blieb, und der Pfarrer sah in ihm einen Rosenkreuzer.
Rosenkreuzer, das war mal eine religiöse Reformbewegung im 17. Jahrhundert und wurde später zu einem mystischen Geheimbund. Bei so viel Gerüchten hat sich Zack bestimmt einen absichtlich Fragen aufwerfenden Tarnnamen ausgesucht, nicht wahr, Piotr?
Ja, der Fremde nannte sich Kahanamoku, weil er dann aus fast jedem Land der Erde hätte stammen können. Zack war nun ein altgedienter Seemann von einer kleinen, wunderbaren Insel im Pazifik. Am Ende erzählte er den Kindern wieder Geschichten, so wie er es immer getan hatte.
Hawaii! Zack tarnte sich mit dem Namen von diesem Mega-Surfer, den ihr vorhin erwähnt habt. Das ist doch kein Zufall. Hat das mit dem Surfboard zu tun? Gehörte das ursprünglich Zack?
Na, das wird ja wohl unser Rabe sicher bald erzählen.
Natürlich, Paul. Bald. Denn viel wichtiger ist, dass sich aus der Theorie der Alten zusammen mit der Vision der Kinder und der Annahme des Pfarrers eine Verschwörungstheorie entwickelt hatte. Der altaussehende Unbekannte wäre der Geist eines Piraten gewesen, der auf seinen Kaperfahrten zum Rosenkreuzer bekehrt worden war und mit seinem Wissen den Partisanen geholfen hatte. Nun ja, aber vielleicht hatten sie ihn alle im Dorf längst enttarnt und diese Theorie auch nur entwickelt, um Zacharias vor dem Krieg zu schützen. Wie auch immer, dies gelang fast bis zum Ende des Krieges. Leider nur fast. Als Erik 1945 in Otnoga eintraf, war Zack schon nicht mehr dort. Und so saß Erik anfangs zu jeder blauen Stunde im Vorgarten des Posthauses neben dem Fahnenmast, schaute auf das Haus gegenüber und hoffte auf Zacks Rückkehr. Oft soll so etwas ja mitten in der blauen Stunde passieren.
Was ist denn die blaue Stunde?
Ja, die blaue Stunde war, ist und bleibt die schönste Zeit eines Tages. Die blaue Stunde ist die Zeit zwischen Tag und Nacht. Die Zeit, in der im Frühling die Blumen ihren betörenden Duft versprühen, leichte Nebel aus der Erde und vom Himmel steigen, sich wie Zuckerwatte auf die Felder legen, durch die Wälder kriechen und sich um die Häuser wickeln. Wenn im Sommer Himmelblau zum Sehnsuchtsblau wird, sich im Herbst Himmelorange zum Traumviolett verfärbt und im Winter die Feuer zum Geschichtenerzählen einladen,
dann herrscht die blaue Stunde, auch im Harz.
Und es ist eine Zeit ohne Streit.
Ah, verstehe. Denn Freunde sind Sonne und Mond. Sie lösen sich ab ohne Streiten, weil Streiten im Leben nicht lohnt. Singen wir auch im Dorfchor.
In Otnoga war die blaue Stunde immer eine weltoffene Zeit. Die Birken gaben ihren Geschichten dem Wind. Der wisperte sie hinüber zum Fluss. Der Fluss trug sie schließlich ins Meer und das Meer in die Welt. Und es war die Zeit zum Musizieren. Doch anders als früher hörte Erik jetzt die paar Alten nicht mehr singen. Und im Spielmannszug glaubte nur noch Alicia an die Rückkehr von Spielleuten. Sie hatte den Musikzug als Tambour Major angeführt. Und in der blauen Stunde klang eine Paradetrommel oder die Pauke, die Becken, das Glockenspiel oder die Querflöte immer noch durch Otnoga, wenn auch nur einzeln. Naja, Erik hörte alles zusammen. Denn in der blauen Stunde kann man am besten erkennen, wer das dritte Auge besitzt. Die Fähigkeit, in die Zwischenwelt einzutauchen.
Eigentlich haben von Natur aus alle Kinder dieses dritte Auge.
Verlieren es aber oft durch die Schatten.
Die Zwischenwelt, ist das unsere Fantasie?
So ist das.
Na, na, so einfach ist das eben nicht, Paul.
Ich finde das gut mit der Fantasie. Das erklärt für mich auch vieles, was Henry so von sich gibt mit Zeitreisen und so.
Es ist leider sehr viel komplexer. Aber Menschen denken nun mal oft zu eindimensional.
Schlaurabe, was war denn nun mit Erik? Ich sehe schon gar nichts mehr von ihm.
Eriks morgendliche Postroute startete immer an Alishas Haus. Und natürlich schaute er stets bei ihr vorbei, in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch eine weitere Erinnerung einstellte. Zumindest gab es bei Alicia immer ein zauberhaftes Frühstück. Sein Postweg führte auch bei Alphonse vorbei. Eines Morgens klingelte Erik mit Post an der Glocke der Gartenpforte, weil Alphonse Hühnerküken stets auf die Straße liefen, wenn Erik die Pforte selbst öffnete. Die Alten erzählten, auf der Hauptstraße zum Dorf wäre früher nie ein Auto gefahren. Die Tiere hatten stets Freigang gehabt. Doch seit 1939 war hier erschreckend viel Verkehr. Besonders LKWs und Panzer. Aber sie fuhren zum Glück nur vorbei. Lange Zeit hielt nichts von außerhalb in Otnoga an, auch nicht der Krieg. Als gäbe es diesen Ort für die Außenwelt nicht. Nur ab und zu stoppte am Wald ein Zug. Aber niemand wusste, warum. Nun ja, niemand gab zu, es zu wissen. Da ich von oben den Überblick hatte, blieb mir natürlich nicht verborgen, warum oder besser für wen der Zug hielt. Im Wald bei Otnoga trafen sich heimlich Menschen, welche sich gegen den Krieg und seine Auswirkungen für die Freiheit der Pomerellen wehren wollten. Der Zug brachte alles, was sie dafür benötigten. Erik sah dies zwar, interessierte sich aber mehr für die schwarz-grüne Dampflokomotive und ihre Geräusche.
Eine preußische P8, eine weit verbreitete Schlepptenderlokomotive in jener Zeit. In Polen auch bekannt als OK-1.
So eine steht doch bei dir auf der Modellbahn. Aber woher wusstest du denn, welche Lok das war?
Ich war schließlich schon in...
Wie auch immer. Alphonse, der stets seinen Korthut trug, schlurfte aus dem Hühnerstall heraus und wiegte seine Legehenne im Arm. Erik wedelte mit einem Brief aus Gdansk und Alfons rief ihm entgegen: »Es kommt Wind auf! Vielleicht wird er mich ja fortwehen, Anna!« Es war ein Brief ohne Absender und Erik fühlte einen harten, buchähnlichen, flachen Gegenstand. Bei der Übergabe flüsterte Alfons: »Reisepass! Sie werden uns einzäunen wie Tiere!« Erik blickte Alfons fragend an. Der fuhr aufgebracht fort: »Wenn die Grenze da ist, kommt hier keiner mehr raus oder rein.« Alfons ging mit Henne Anna ins Haus. Der Wind knallte die Tür hinter ihm zu und Erik schaute in die Posttasche. Es war ein letzter Brief im Rucksack. Auf seinem Heimweg blieb Erik wieder an Alishas Haus stehen. Die Blüten der Bäume wurden vom Frühsommerwind wie Schnee über den Waldweg gefegt. Im Blütenschneegestöber flog auch ein regenbogenbunter Schmetterling mit, direkt auf Erik zu. Erik streckte die Hand aus und der Schmetterling landete direkt in seiner Handfläche. Im selben Moment begann die Taschenuhr in seiner Weste zu leuchten und verwandelte die Blüten in
Schneeflocken. Ich sehe das jetzt auch wieder. Aber was ist das? Es ist Winter und hinter den grünen Fenstern vom Schuppen neben dem Haus ist Licht. Sieht aus wie ein Adventskalender.
Dies sah Erik auch. Die Flügeltür des Schuppens öffnete sich und ein mit Lederschürze und Hammergürtel bestückter Schmied trat heraus. Er hielt ein großes Mädchen in einem gepunkteten Kleid an der Hand. Das Mädchen kannte Erik schon. Er hatte es im Gasthof am Tag seiner Ankunft gesehen, bevor die Scheiben vereisten. Sie sah tatsächlich aus wie Schwester Marina, nur jünger. Jetzt kam ein großer Junge mit einer hübschen Frau aus dem Haupthaus und beide gingen über den schneebedeckten Hof durch den Garten hinaus auf den Waldweg. Bei diesem Anblick kamen in Erik gewaltige Gefühle auf, die er nicht kannte. Das Mädchen im gepunkteten Kleid gab dem Schmied einen Kuss und lief zum großen Jungen. Sie schien nicht jünger zu sein als er. Alle drei gingen an Erik vorbei, als sei er Luft.
Ah, kenn ich.
Der Schmied blieb zurück. Hinter ihm trat jetzt der kleine Junge ins Licht, den Erik auf dem Marktplatz mit einem Esel gesehen hatte. Der kleine Junge nahm die riesige Hand des Schmieds und zog ihn zurück in den Schuppen zu einem halbgeschmückten Weihnachtsbaum. Die beiden Türflügel schlossen sich und offenbarten nun ein ins Holz geschnitztes Wappen, dessen zwei Teile durch das Schließen zusammengeführt wurden. Einen großen Einhornkopf. Im Moment des Vervollständigens verschwand das gesamte Bild und es war wieder
Frühsommer. Der Schmetterling fliegt davon und verschwindet in der kleinen Laube neben dem Haus.
Und das tat er nicht ohne Grund. Gut beobachtet. Deine Fantasie und die Fähigkeit, mit dem dritten Auge in die Zwischenwelt schauen zu können, wird tatsächlich immer stärker.
War das Alishas Familie? Die schöne Frau, die bei Erik so große Gefühle ausgelöst hat, ist sicher ihre Tochter. Und die anderen drei sind ihre Enkel? Dann habe ich gerade Erik und seine Familie gesehen. Erik, seine Mutter und seine Schwester Marina. Der Schmied war Eriks Papa? Und es war Winter, als sie sich zum letzten Mal sahen?
Es war Eriks zweite Erinnerung. Und er wusste genauso wie du, Luke, was er dort gesehen hatte. Erik hielt inne und die Erinnerung fest, bis ihn plötzlich jemand von hinten an die Schulter griff und flüsterte: »Feiere jeden Tag eine Stunde Weihnachten. Du fühlst dich das ganze Jahr wie neugeboren.« Der Dorfpfarrer stand hinter ihm, doch als Erik sich umdrehte, war auch dieser verschwunden, wie seine Familie vor Alishas Haus. Erik dachte noch bis spät in die Nacht über das Gesehene nach. Seine zweite Erinnerung und die erste an seine Familie. Die Morgenpost kam mit einem knurrenden Lastwagen und holte Erik aus seiner schlaflosen Nacht. Sie wurde stets von einem ebenso knurrenden Fahrer geliefert. Er hatte nie Zeit und ließ ständig den Motor laufen, da er den dünnen Posttag ablieferte, ohne auszusteigen. Durch das offene Fahrerfenster direkt in Eriks Vorgarten. Ich weiß nicht, für wen dieser Fahrer fuhr. Für die Genossen, für die Post oder das Komitee. Aber die Post, die er lieferte, schien zumindest ungeöffnet zu sein. Und so gab ihm Erik auch an jenem Morgen vertrauensvoll die Briefe der Dorfbewohner mit. Wie jeden Tag ging Erik nach seiner Morgentour zum Mittag in den einäugigen Hahn. Und wie jeden Mittag bekam er Rührei, Sauerbrot, Malzkaffee und Ziegenmilch hingestellt. Nur hungrig war er diesmal nicht. Allein auch nicht. Die Stammtischgäste saßen zu ungewöhnlicher Zeit beisammen. Doch sie schienen sich nicht nur zu unterhalten, sie tagten. Obwohl Erik eigentlich außergewöhnlich gut hören konnte, waren sie zu leise für seine Ohren. Erik ahnte aber irgendwie, wem die Tagung galt, und aß nun doch. Sehr langsam, einfach um bleiben zu können und zu warten, bis sie gingen. Denn sie würden sicher nicht ohne ein Wort an ihm vorbeigehen. Seine Annahme bestätigte sich nach viel zu viel Malzkaffee. Die zwei Männer am Tisch erhoben sich. Gustav und Alphonse gingen nach draußen. Alphonse flüsterte beim Vorbeigehen: »Es gibt noch viel zu hören heute.« Alicia blieb sitzen. Alphonse drehte sich auf dem Marktplatz noch einmal zum Fenster und zog seinen Korthut zum Gruß. Erik wollte noch zurückgrüßen, doch Janosz setzte sich im selben Moment an seinen Tisch und lenkte Erik mit der Einladung »Guten Appetit« davon ab. Erik staunte. Vor ihm standen jetzt ein Glas Marmelade, ein Schälchen mit Honig und ein Glas Saft. Alle Falten in Janoschs Gesicht verschoben sich zu einem Ganzgesichtslächeln. Erik probierte den Saft und erkannte genießerisch: »Traubensaft, herrlich! Rote Rebe für Meistererzähler, Jahrgang 1929«, kommentierte Janosch verschmitzt. Erik setzte das Glas vorsichtig ab. »Gibt's was zu feiern?« »Gutes Essen und Wein löst die Zunge, sagt man in dieser Gegend«, antwortete Janosch. Erik befürchtete, dass etwas anderes als Traubensaft in seinem Glas war, und er mit dem Frühstück ausgetrickst wurde. Zudem flog auch noch ein Schmetterling aus der Küche direkt auf seine Hand. Das alles verunsicherte ihn, und er schwieg weiter. Allein schon, um den Schmetterling nicht zu verscheuchen. Erik bemerkte bei alledem auch nicht, dass es leicht aus seinen Knopflöchern leuchtete. Janosch drehte sich zum Fenster und schaute hinaus. Erik folgte seinem Blick nach draußen und wurde erneut überrascht. Dort liefen wieder die Kinder und jagten sich mit Holzwaffen. Auch der kleine Junge, von dem Erik jetzt wusste, dass dieser er selbst war, ritt nun auf den Markt. Natürlich mit seinem Esel, wie es sich für einen echten Kinder-Cowboy gehört. Janosch begann zu erzählen. »Es war einmal oder auch zweimal ein kleiner Junge, der weit von zu Hause der Welt Frieden gebracht hat, mit Hilfe eines Gedichts aus seiner Heimat. Er war ein Andersheld und besaß die Gabe, alles und jeden zu lieben. Obwohl um ihn herum nur Dunkelheit herrschte, brachte er der Welt ein Licht. Tiere sahen ihn als einen ganz Großen. Da aber kaum noch jemand den Tieren zuhört, ist der Kleine in Vergessenheit geraten.«
»Natürlich! Meinte Janosch das Gedicht aus dem Kinderheim, was ihm die Kinder zum Geburtstag gesungen haben? Hammerkrass! Und dann ist dieser Junge, also Erik selbst, der Gesuchte.«
Erik hatte die gleichen Gedanken, und als konnte Janosch selbige lesen, erzählte dieser weiter. Anders als Zack konnte sich sein Bruder in den letzten Sommerferien seiner Kindheit unbeschwert zwischen den Welten bewegen und trotz der nahenden Fronten von Ost und West einfach Kind sein. Wenn auch nur für kurze Zeit.
»Zwischen den Welten?«
Und warum erzählst du mir jetzt von Zacks Bruder? Fragte Erik, natürlich darüber nachdenkend, ob er noch einen Bruder hatte. Erik wollte nicht mehr wissen. Ich muss endlich meine Briefe austragen. Ich bin schon viel zu spät dran. Er bewegte seine Hand und der Schmetterling flog davon. Warte noch, erwiderte Janosch. Erik schaute dem Schmetterling hinterher, der daraufhin umkehrte und sich auf seine Postkappe setzte. Er ließ ihn dort sitzen und beobachtete die Kinder am Brunnen. Der Marktplatz veränderte sich. Ein Maibaum mit Tannenkrone stand jetzt neben dem Brunnen. Auf Holzbänken, die Erik zuvor nicht sehen konnte, saßen Alte, genossen die Sonne unter schützenden Weiden und blickten auf die Jungen. Janosch kommentierte, was Erik sah. »Ein Paradies um uns herum. Ja, ja, Kire wuchs bis 1945 hier auf, wenn auch etwas langsam. Im schönsten Ort der Welt. Mit seinem Bruder Zack, seiner großen Schwester Marina, seinen Eltern, den Eltern seiner Mutter und seiner Hündin Laika.«
»Kire? Das ist doch der Name Erik verschlüsselt. Ich fass es nicht. Schwester Marina war wirklich Eriks Schwester und Zack sein Bruder und Erik Kire. Der musste das doch jetzt auch endlich merken, dass dies seine Erinnerungen an sich selbst sind.«
»Ja, natürlich. Aber Erik schwieg. Der Schmetterling flog davon und Janosch holte ganz tief Luft. 1944 war Kire in dem Zwischen-zwei-Welten-Alter, lebte aber in der Welt des Kindseins. Das lag zum einen daran, dass der 13-jährige Junge aussah wie 9 und sich entsprechend benahm. Zum anderen wollte er von der Welt der Älteren gar nichts wissen, da diese an die Front mussten. Keine gute Aussicht fürs Älterwerden. »Also, warum erzählst du mir das?« fragte Erik erneut und befürchtete noch immer, dass hier seine Ausgangsaufgabe endete und Janosch gleich sagen könnte, »Geh zurück ins Kinderheim.« Doch dies sagte Janosch nicht. Er hatte jetzt auch ein Glas Wein vor sich stehen. »Trink einen Schluck und warte, was er mit dir macht.« Erik zögerte und betrachtete skeptisch den Wein. Janosch lachte über sein Zögern und beschwichtigte Eriks Unsicherheit. »Ich meinte, warte ab, was Kire mit dir macht, nicht der Wein, Slovik.« Erik trank einen Schluck und erwiderte, »Bisher haben alle nur über Zack erzählt.« Janoschs Augen begannen zu leuchten. »Zacharia hat den Kindern nicht nur Geschichten erzählt. Er rettete vielen das Leben. Das Dorf vermisst ihn. Kire hingegen geriet in Vergessenheit. Vielleicht, weil er oft im Wald war und kaum mit anderen Menschen sprach.« »Warum nicht?« fragte Erik neugierig. Er mochte seine Stimme nicht. Sie klang ihm zu erwachsen. Sie war das Einzige, was er nicht liebte. Sonst war Kire wie sein Name. Der bedeutet in verschiedenen Sprachen Liebe. Erik wurde plötzlich ganz warm. Janosch sah dies und lächelte. »Du wirst ganz rot. Das ist ein gutes Zeichen.« »Zeichen? Wofür?« fragte Erik.
Janosch rieb sich die Augen.
»Kire berührt dich. Wie mich?«
»Wie kann das sein? Ich kenne ihn doch gar nicht«, fragte Erik neugierig.
Janosch grinste und fuhr fort. »Kire liebte ganz besonders auch Bücher, Spielzeug, Tiere, Pflanzen und Erbsenmus. Diese Liebe, vor allem zur Natur, verlieh ihm ganz besondere Fähigkeiten, unter anderem auch ein Supergehör.«
»Ein Supergehör?« fragte Erik nach.
Janosch erklärte begeistert. »Kire besaß ein so feines Gehör, dass er Symphonien um sich herum wahrnahm. Er konnte in die Zukunft hören, denn Kire erkannte am Rauschen der Blätter, ob das Baumorchester mit einem Streichen der Äste den Frühling ankündigt oder sich der Wald mit einer Herbststurmoper aufbäumt, bevor die Stille des Winters eintritt. Kire hörte das Gras wachsen.«
Erik schaute aus dem Fenster. Kire, der Esel und die anderen Kinder waren fort. Janusz blickte ebenfalls auf den Marktplatz und erzählte weiter. Liebe und die damit verbundene Feinfühligkeit war nicht seine einzige Gabe. Kire konnte, wenn er sich auf einen Ort konzentrierte, Dinge erkennen, die zwar waren, wo er sie sah, allerdings in der Vergangenheit. Da passierte es schon mal, dass vor seinen Augen das ein oder andere Wesen zweimal zu sehen war, nur in verschiedenen Zeiten. Von selbigem erzählte er aber nur seiner dreibeinigen Hündin. Als trüge Kire eine versteckte Brille.
Er hat schon mehrmals selbige gesagt. Das sagst du doch auch immer, Piotr.
Wenn du jemandem lange genug zuhörst, nimmst du irgendwann immer ein wenig dessen Sprache an. Und ich habe ihm oft zugehört.
Wenn du Janusz gut kennst, warum habe ich dich dann noch nicht im Dorf gesehen? Du warst doch...
Eriks Begleiter? Stimmt. Alicia hatte mich mit ins Dorf gebracht. Aber zurück zu Erik. Genau wie du jetzt hatte auch er keine Zeit zum Nachdenken. Denn Alicia setzte sich nun zu den beiden und erzählte, Kire sah die Welt mit seinem dritten Auge auch bunter als andere. Sie holte ein kleines Buch aus ihrer eigentlich zu kleinen Hemdtasche, eines wie Eriks Skizzenbuch. Nur nicht so wellig. Erik klappte es auf und betrachtete schweigend die Zeichnung auf der gewählten Seite. Eine Kiepenfrau und ein Hund mit Punkten. Alicia beschrieb das Bild so. Viele Dinge hatten in Kires Augen Punkte und Kreise, so wie Seifenblasen. Seifenblasen waren für Kire regenbogenfarbene Fenster in eine andere Welt. Und was er sah, malte Kire auf seine Hand, auf Plumpsklohäuschen und in sein Skizzenbuch. Schau, das sind Hündin Laika und ich. Alicia fuhr fort. Ich war keine gute Babka. Meine Bestrebungen zwangen mich, ihn zu instrumentalisieren. Weißt du, was ich meine? Nein, das wusste Erik nicht. Obwohl dies ganz offensichtlich auch Frau Horatio mit ihm getan hatte. Erik interessierten eher die Kreise in dem Skizzenbuch von Kire. Das kann kein Zufall sein, dass ich dieselben Kreise auf das Pferd in meinem Bild vom Posthaus gemalt habe, dachte er und schaute weiter auf das Skizzenbuch. Alicia nickte zustimmend. Erik nahm das Nicken als Einladung zum Blättern und sah dabei Zeichnungen von Alishas Haus, von ihrem Ziegenstall, einem Heuwagen, dem Posthaus mit dem Pferd, so ähnlich wie seine Skizze, nur ohne Surfboard, und immer waren Kreise dabei. Nur eine Zeichnung kam ihm nicht bekannt vor und sah auch anders aus als in seinem Skizzenbuch. Das Bild von einem großen Schiff mit wartenden Menschen davor. Erik fragte, »Was bedeutet das mit dem Schiff?« Alicia nahm ihm das Buch aus der Hand, klappte es zu und antwortete schroff. »Du hast genug gesehen. Wenn du dich noch nicht erinnern kannst, sind schnelle Antworten zu gefährlich für dich.« Natürlich fragte Erik nach. »Erinnern? Woran? Was hat meine Vergangenheit mit den Zeichnungen da zu tun?« Alicia schwieg und schaute aus dem Fenster. Erik bekam natürlich schon eine Ahnung, was dies alles mit ihm zu tun hatte, aber traute sich nur nicht, diese Erinnerung als seine Vergangenheit anzunehmen.
Das kenne ich, wenn man denkt, zu schön, um wahr zu sein.
Erik schüttelte dieses Gefühl ab und fragte, »Namen erzählen viel über einen Menschen und seine Familie. Was bedeutet Alicia?« Alicia lächelte. »Alicia ist Bessarabisch und bedeutet kleine Prinzessin. Ich bin die Tochter eines Kalifen und mein Ur-Ur-Urgroßvater war der heilige Martin.« Erik staunte nur noch. »Sankt Martin kannte er aus dem Waldschulheim. Alles klang wie...«
»Ein Märchen?«
Alishas Mann Hauke hatte ihr zumindest geglaubt, was sie sagte. Das tat nur wenige in jener Zeit. Alicia warnte Erik. »Es ist gefährlich, meine Geschichte zu erzählen. Wenn Kire von mir erzählte, wurde er als Lügner abgestempelt und meine Vergangenheit zu einer arabischen Verschwörung gemacht. Ich werde schon lange verfolgt aufgrund meiner Geschichte.
Ich auch, unterbrach Janusz aus dem Fenster blickend und zog sich nervös am langen weißen Bart. Als hätte er einen bösen Geist gesehen, stand er plötzlich auf und ging. Alicia zögerte und sah Janusz nach. Dann seufzte sie, mein Mann Hauke und ich mussten fliehen, kehrten vom Fischfang nicht zurück. Nur Haukes Hündin Laika und meinen Raben Piotr haben wir für Kire zurückgelassen.
Da haben wir es ja endlich. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, wann du auftauchst, Piotr.
Der Kalif hatte mich beauftragt, Alicia zu beschützen, und nun bat mich Alicia, auf Kire Acht zu geben. Ich steckte in einem Dilemma. Letztendlich konnte ich der wunderbaren und äußerst charmanten Prinzessin nicht widerstehen und blieb mit Laika bei Kire. Obwohl viele glaubten, Alicia und Hauke wären damals ertrunken, munkelten einige Dorfbewohner doch, sie wären geflohen. Das waren eindeutig die Schatten unter ihnen.
Was ist aus Hauke geworden?
Das müsstest du eigentlich wissen, Luke. Ihr habt doch sicher den Schimmelreiter gelesen in der Schule.
Ja, warum? Nee, das ist Hauke Hain, der Deichgraf, der Schimmelreiter?
Da liegst du richtig. Was aus Alishas Mann geworden war, fragte auch Erik. Und natürlich bekam er von Alicia eine erzählerische Antwort. Hauke heißt so viel wie kluger Geist. Der hat ihm auch immer wieder das Leben gerettet. Und anderen. Ich habe in meiner Heimat mal eine Rebellion angeführt und verloren. Auf der Flucht aus Bessarabien habe ich Hauke als sehr weltoffenen Kaufmann und Forscher kennen und lieben gelernt. Ich hatte alles verloren, bis auf ein Erbstück meiner kretischen Vorfahren. Eine antike Scheibe aus Europa, auf der ein fliegendes Schiff der Kreter in einem Sternenhimmel zu sehen ist. Und jetzt, dachte Erik ängstlich und traute sich nicht mehr ein einziges Wort zu sprechen. Denn er dachte, bis auf den gesuchten Auserwählten hätte er schon das Wichtigste für das Erfüllen der Ausgangsaufgabe gefunden. Seine Großmutter und die Scheibe mit dem fliegenden Schiff in den Sternen. Kire, also sich selbst, sah Erik nicht als den gesuchten Auserwählten an. Er wagte weder nach der Scheibe zu fragen, noch nach dem Auserwählten und ließ Alicia weitererzählen. Ich wollte es zu seinem ursprünglichen Platz zurückbringen und der Kaufmann wollte mir dabei helfen. Haukes Familie besaß Häuser in ganz Europa, eins unweit der Ostseehandelsrouten, in den Pomerellen, in Otnoga. Meine erste Flucht endete hier. Das erste Mal im Leben fühlte ich mich irgendwo sicher. Irgendwo im Nirgendwo.
Ich weiß, warum du hier eine Familie gegründet hast. Es ist dein unentdecktes Paradies. Erik lächelte Alicia an. Aber seine Großmutter schaute aus dem Fenster und schwieg eine Weile. Sie wirkte nun trauriger. Hauke hatte uns später auf dem Hof seiner Cousine versteckt, direkt hinterm Deich an der Nordsee. Aber Hauke war zu bekannt. Sein weltweit erlangtes Wissen war durch seine Cousine zu einem Landvermesser weitergetragen worden, unter anderem das Bauen von Teleskopen. Dieser tarnte sich dann als Lehrer. Doch Wissen verbreitet sich, und so machte jemand sogar eine Erzählung daraus. Wir befürchteten, die Wissenssammlung, die dem Landvermesser zugetragen worden war, würde gewisse Sucher irgendwann zu uns führen. So hat er sich von mir getrennt, um mein Leben zu schützen. Und ich ging zurück nach Otnoga, unserem Paradies. Bevor Erik nachfragen konnte, ergänzte Alicia, er ist jetzt Politiker in Bremerhaven, wo er auch eine Zweitwohnung unterhält. Erik dachte darüber nach, ob Hauke dann überhaupt sein Urgroßvater war, und trank einen Schluck Wein. Plötzlich ergriff ihn das Gefühl, dass dies alles nur ein Traum sein konnte. Alicia reagierte sofort.
Vertreib die Schatten aus deinen Gedanken, Slowik. Versuche zu vertrauen, so wie Kinder. Erik dachte an die Rezepte gegen Schatten von Marina und sein Schattenjahr. Die Gedanken ans Heim machten ihn traurig und mutig zugleich, und er wagte zu fragen, was wurde dann aus Kire und Marina?
Ich wusste es. Erik Slowik findet irgendwann den Mut zu fragen.
So ist das.
Nimm nichts vorweg, Paul. Alicia antwortete mit einer kleinen Geschichte. Jeden Tag, wenn Kire mit seiner Schwester Marina von der Schule nach Hause ging, riefen die meisten Mitschüler, »Sohn von Franz, Firlefanz!« Mehr als zu rufen trauten sie sich aber doch nicht. Denn ein bisschen unheimlich kam er ihnen schon vor, mit so einer Großmutter wie mir. Alicia lächelte. Kurz. Nur die Jüngsten waren frei von Schatten und folgten Kire. Denn er war so klein wie sie, aber älter und klüger. Erik war sogar mutiger als die Großen und hatte Lebensregeln für sein Gefolge. Freiheit ist im Kopf. Wenn Kopf voll, denk an Schönes. Schafft Platz. Ein kleiner französischer Junge mit dunklen Locken namens René traute sich sogar, Kires Regeln vor den Erwachsenen zu zitieren. Alishas Traurigkeit wich einem Lächeln. Erik schaute aus dem Fenster und sah, wie Kire mit seinem Esel auf den Gasthof zuritt, anhielt, abstieg, den Esel anband und die drei Stufen zur Eingangstür hochstapfte. Gebannt beobachtete Erik die Tür. Natürlich erwartete er, sich gleich selbst zu sehen, aber als Erik die Schritte auf den Eingangsstufen hörte, erschrak er, schloss die Augen und dachte, Stiefelschritte, wie die im Heim, ganz sicher die gleichen. Die Tür ging auf und Alicia begrüßte den Hereinkommenden mit »Bonjour, René«, wie immer zu früh. Erik öffnete die Augen. Er hatte den Franzosen aus dem Kinderheim nie gesehen, nur gehört. René setzte sich an den Tisch, nickte Erik zu und Alicia erläuterte. René war mit 16 Jahren aus einem Kinderraub geflohen. Zwangsadoption nannten die Grauen es. Ich nenne es Sklavenhandel. Dies geschah oft mit Kindern aus Ländern, die von den Grauen besetzt waren. Einige der geraubten Kinder fanden auch gute Menschen in neuen Familien und Schutz. Den meisten aber erging es wie Kires französischem Freund. René war ein Haussklave. Erik schaute René verdutzt an. Alicia strich René über die Hand. Er hat die erste Gelegenheit genutzt, um zu fliehen. 1000 Kilometer weit. Er war früh morgens einfach der Sonne entgegengelaufen. Immer nur geradeaus. Alicia blickte aus dem Fenster, bis er Otnoga erreichte. Als wäre er von diesem Ort magisch angezogen worden. Erik wartete darauf, dass René sprach, damit er seine Stimme mit jener vergleichen konnte, die er aus dem Kinderheim kannte. Doch René saß nur still da und starrte ihn an. Auch Alicia schwieg und schlug Kires Skizzenbuch auf. Erik schaute auf die Zeichnung eines Hauses mit kleinem Ziegenstall daneben. Es war Alishas Haus. »Es wird endlich Zeit, dass du dich erinnerst. Wir treffen uns im Plumpsklohäuschen hinter dem Haupthaus«, befahl Alicia. Und sofort bestätigte René, »Bien«. Erik erkannte die Stimme und trank vor Schreck den Wein in einem Schluck.